Ja, das ist der Hauptpunkt fast bei mir. Ihr denkt vielleicht, warum nimmt dann der das Notebook hoch? Und ich kann den Deckel eigentlich zuklappen, weil ich kann es nicht lesen. Ich sehe nicht, was ich da aufgeschrieben habe, aber ich kann es hören. Weil ich bin praktisch blind und die Blinden haben so eine Software, wo man dann schreiben und lesen kann, aber man geht übers Gehör. Und ich möchte euch herzlich begrüßen. Also wir machen die Predigt zusammen. Meine Frau Annelies Roth und ich Werni Roth. Sie liest dann immer die Bibelverse und ich gebe die Kommentare dazwischen. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ob ihr dann so erfreut seid über dieses Thema, oder? Wie bewältige ich Krisen? Und wir schauen einfach die zwei Seiten an. Also Merkmale von Krisen. Oder persönlich ausgedrückt, erkenne ich dann in meinem Leben Krisen oder Glaubenskrisen? Und dann zweiter Punkt, die Hilfen im Wort Gottes, die gibt es auch, ganz klare. Und wenn man jetzt aufschreibt, durch Krisen will Gott Neues schaffen, das ist unbestritten so. Und wir wollen schnell Grundsätzliches anschauen zum Begriff Krise, Krisen. Und ein Hauptpunkt ist klar, oder? Krisen können sehr stark unser Leben beeinflussen. Ist fast immer so. Können, müssen nicht. Aber bei vielen ist riesengroßer Einfluss, dass es das Leben verändert. Und wegen Krisen können wir auch als Christen im Glauben abstürzen. Wisst ihr das? Wirklich abstürzen. Aber die Tatsache, die wir als Christen auch erleben können, ist eben, in und durch Krisen erleben wir die Herrlichkeit Gottes. Also ist mein Ziel, dass ihr das am Schluss so rausgeht und nicht deprimiert wie die Krisen sein können, oder? Und Bedeutungen vom Begriff Krise, dass ihr das noch kurz wisst. Ausweglosigkeit, kritische Situation. Dann Notlage, Erschütterung, Leiden. Das ist ganz klar, also wo wir wirklich leiden. Aber es heißt eben auch Wende, Wendepunkt, Entscheid. Oder Höhepunkt, Gipfel. Also das ist die Bedeutung, wenn man vom Wort her kommt. Wendepunkt ist auch interessant, oder? Habe ich früher gar nicht gewusst. Und jetzt, was lesen wir heute? Wir lesen einfach die Psalmen 142 und 143 durch. Ich sage, das sind zwei Krisenpsalmen von David. Inhalt vom Psalm 142 ist Hilferuf in schwerer Bedrängnis. Also das ist die Überschrift über den Psalm. Und im Psalm 143 das Thema Bitte um Verschonung und Leitung. Und das ist der siebente Bußpsalm. Und wir schauen nur die beiden Seiten an, jetzt bei David, oder? Wie er es da beschreibt. Wie beschreibt er seine Krisen? Wie hat er die erlebt? Wie benennt er sie? Und erlebt er die Hilfe Gottes. Und ich habe noch im Text unterstrichen, alles, was Krisen ist, ist Krise. Also es ist unterstrichen, gestrichelt. Und was Hilfe Gottes ist, ist das durchwegs unterstrichen. Also im Bibeltext. Und wir lesen einfach den Text nach der Elberfelder Übersetzung.
In der Höhle. Psalm 142, 1 bis 3. Eine Unterweisung von David, als er in der Höhle war, Ein Gebet. Mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus. Meine Not erzähle ich vor ihm.
Genau, und ich habe euch aufgeschrieben, der Psalm bezieht sich auf die Situation, als David vor Saul auf der Flucht war. Saul war der erste König in Israel und David war der Nachfolger und da gab es Spannungen. Und da ist der David geflohen. Saul ist im Hintern nach mit 3000 Leuten und David ist dann in diese Höhle rein, zu hinterst mit seinen Leuten und vorne ist Saul hineingekommen. Es steht einfach, um seine Füße zu bedecken oder um seine Notdurft zu verrichten. Und dann, was geschieht da, oder? David in der Höhle eingesperrt, kann nicht raus, ausweglose Lage. Und dann sagen ihm seine Knechte, hey, ist doch Erfüllung Gottes. Mach doch mit ihm, oder? Jetzt ist er in deiner Ding. Bring ihn doch um, diesen Saul, oder? Und wir sehen dann, er hat es dann nicht gemacht. Wir lesen von David, dass er einen Zipfel vom Gewand abgeschnitten hat, hat sich hingeschlichen. Und nachher lesen wir diese Versöhnung, die da geschehen ist. Müsst das mal nachlesen, 1. Samuel 24. Extrem, was da geschehen ist. Aber die Frage ist ja, wie hat jetzt David diese Krise, diese ausweglose Lage überstanden? Und interessant ist ja, dass er den Gesalbten nicht umbringen wollte. Das sieht man in 1. Samuel 24. David sagt, dieser Saul ist gesalbt, er wurde zum König gesalbt. Und wir merken, da achtet er den Maßstab Gottes und sagt, einen Gesalbten, von Gott Gesalbten, bringe ich nicht um. So ein Interessanter wäre ja in seiner Hand gewesen. Aber hat es nicht gemacht. Und dann können wir, wenn wir den Text durchlesen, was jetzt da über die Glaubensbeziehung steht von David in dieser Situation. Oder es heißt, als er in der Höhle war, ein Gebet. Überlegt mal, wenn ihr so in einer Höhle seid, weißt du, voll eingesperrt, keinen Ausweg. Du sitzt hinten und vorne der Feind. Und dann sagst du noch, ich bin blöd, warum bin ich in diese Höhle rein, selber verschuldet. Wisst ihr, könnt das aufs Leben übertragen, irgendeine Lebenssituation. Betest du dann ein Gebet? Das ist nicht unbedingt normal, oder? Aber David schreibt ein Gebet. Dann sagt er, mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Also das Schreien, ernstliches Beten. Ich flehe zum Herrn, ernstes Beten. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus. Ausleeren heißt, ja, das heißt, ich trage es nicht mehr selber, ich leere alles aus. Meine Not erzähle ich vor ihm, also das heißt auch, alles, was mich quält, das sage ich ihm. Und das ist doch so etwas Spezielles, dass man so in einer Krise doch so ehrlich alles sagen kann, ausleeren, ausschütten. Und zwar nicht einem Mitmenschen, nicht gegen mich selber, sondern vor dem Herrn. Und ich selber habe das für mich, mache ich das auch so in so Höhlensituationen. Da merke ich ja auch, ja, ich mag nicht beten. Oder ich weiß gar nicht, was beten, wenn man so ausweglos ist. Und ich habe dann begonnen, das, was ich denke, gleich dem Herrn zu sagen. Dann sage ich, Herr, weißt du was, ich mag jetzt einfach nicht beten. Und dann ist es schon ein Gebet. Versteht ihr? Und irgendwo trage ich es dann nicht mehr selber. Ich habe ihm gesagt, ich mag gar nicht beten. Aber der Herr weiß es auch, oder? Und mir hilft da der Vers aus 2. Chronik 28, 9, wo es heißt, denn der Herr erforscht alle Herzen und weiß um jeden geheimen Gedanken. Und dann, wenn du ihn suchst, wird er sich finden lassen. Und ist doch klar, letztlich müssen wir doch vor dem Herrn gar nichts verstecken. Er sieht doch sowieso schon alles, oder? Und das ist, ich merke halt, wie oft wir Christen gar nicht bei diesem Punkt sind. Ehrlich auszuschütten, auch die Gefühle, auch die Krisensachen, wirklich zu sagen, ich fühle so, es ist so, und das vor dem Herrn auszuschütten. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Gott kannte und kennt meinen Weg.
Als mein Geist in mir ermattete, andere Übersetzung, Luther, wenn mein Geist in Ängsten ist, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt.
Genau, wenn wir die Verse da anschauen. Ich habe aufgeschrieben, man darf im Beten total ehrlich sein, oder? Und wenn du jetzt schaust, was David sagt, als mein Geist in mir ermattete, oder mein Geist in Ängsten ist. Und ihr wisst, Geist, mit dem Geist glauben wir ja, oder wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt ja er auf unseren Geist. Oder wir sind ja, im Römer 8 heißt es so, dass wir ja Kinder Gottes sind, sein Gottesgeist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Eigentlich die ganze Glaubensebene, die läuft ja über unseren Geist. Sind wir verbunden mit dem Heiligen Geist. Aber was machst du jetzt, als mein Geist in mir ermattete? Voll müde, mag nicht. Und da geht es also um den Glauben in der Glaubensebene, also um den geisterischen Matt. Und da ist eben das Wunderbare, was er hier sagt, dann Gott kennt doch alle meine Erfahrungen, auch dort, wo ich nicht mehr glauben mag, wo mein Geist ermattet ist. Und er kannte meinen Weg, das ist doch so wunderbar, sage ich, deine ganze Vergangenheit. Er kannte meinen Pfad und kennt auch den zukünftigen. Aber das Wunderbare ist doch, egal was du durchlebt hast, vielleicht ganz schlimme Krisen, Erfahrungen, wo du im Geist der Matte bist, wo du gefragt hast, warum ist denn das so? Wieso gerade ich? Und du denkst zurück und hast keine Antwort. Wo es so bitter war, wisst ihr, so bitter, und wo es wehtat, wo es, und was machen wir dann mit bitteren Sachen? Ja eben, wie in Hebräer 12, man vergräbt die Sachen. Vergraben, gleich weg. Aber es ist doch schön, dass Gott sagt, ich kannte deinen Weg, die Vergangenheit, und nachher, auch wenn sie jetzt eine Schlinge auf den Weg legen, den Weg kenne ich auch. Und mir hilft das enorm. Dass ich auch, wenn ich auf meine Vergangenheit zurückschaue, ich weiß, Gott hat doch das gesehen, hat halt nicht wirken können oder hat nicht gewirkt, aber er kennt doch das jetzt. Und wenn ich bittere Wurzeln vergraben habe, die kennt er auch. Aber die Frage ist, ja, muss ich die noch vergraben, oder? Wir fahren zum nächsten Abschnitt. Ich habe ja niemanden fragt nach meiner Seele.
Psalm 142, 5 und 6. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht. Mein Teil im Land der Lebendigen.
Genau, und ich meine, ich habe euch die Frage aufgeschrieben, gibt es solche Krisen? Ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Niemand fragt nach meiner Seele. Gell, solche Krisen gibt es sicher nicht bei Christen, oder? Und ich sage, nein, falsch, die gibt's. Eine Krise betrifft mich doch persönlich und wir müssen doch ehrlich sein. Wenn du so schwierige Wege durchmachst, eine Diagnose, Krankheitsdiagnose oder Behinderung oder Beeinträchtigung oder auch eine Arbeitslosigkeit, das erlebst du und ein Stück weit in dieser menschlichen Erfahrung bist du immer auch allein. Und du kannst da nicht sagen, ja, der andere sollte mich begreifen, weil deine Krisenerfahrung ist persönlich. Und da ist es normal, dass niemand mich versteht. Aber der Herr versteht mich. Oder stecke ich einfach im Jammertal und ich bin Opfer? Wenn wir dann das lesen, verloren gegangen ist mir, jede Zuflucht ist mir verloren gegangen. Ist doch ehrlich, wie David da die Krise beschreibt. Weißt du, wo du denkst, Krise kann doch so sein, dass du voll das Opfer bist deiner Lebensumstände und du musst sagen, verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Kann es doch geben, oder? Aber wenn wir dann weiterlesen, was ist dann nachher? Ist einfach Schlusspunkt, Punkt. Ende arm, du bist das Opfer immer und ewig. So denken wir dann, fühlen wir dann. Aber was steht dann hier drin? Und da müssen wir dann schon eben an in so Krisen, wenn ich dann im Opfermodus bin und so allein verloren gegangen, wisst ihr, wie schnell sind wir da abgestürzt. Psychisch, seelisch und auch im Glauben. So schnell passiert. Also ich sage das von mir, versteht ihr? Aber lest das Vers 6, oder? Zu dir habe ich um Hilfe geschrien. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht. Mein Teil im Lande der Lebenden. Ist doch wunderbar. Seht ihr immer wieder die Hilfe, was Gott da macht. Und das sind wunderbare Verse. Und jetzt kommen wir noch weiter. Ich bin sehr schwach, meine Seele ist im Gefängnis.
Psalm 142, 7 und 8. Höre auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast.
Genau, und in vier Bereichen wird ja die Krise beschrieben. Denn ich bin sehr schwach. Also, dass das einer sagen kann. Einfach so. Gut. Er betet ja, höre, Herr. Oder vorher. Aber ehrlich ist er, ich bin sehr schwach. Das sind Verfolger, die sind zu übermächtig. Und dann sagt er, das finde ich eine sehr gute Beschreibung für eine Krise oder die Auswirkung, meine Seele ist gefangen, oder sagt, meine Seele ist im Gefängnis. Und das ist eine sehr gute Beschreibung, wenn du jetzt überlegst, wie eine Krise wirkt, wenn du jetzt Existenzangst hast oder arbeitslos oder Krankheitsnöte, das bestimmt dann wirklich wie die Seele alles, oder? Die Seele ist wie gefangen. Habt ihr schon gemerkt? Dann du normalerweise freust du dich auf die Ferien. Und du hast dann so eine Situation, wo deine Seele gefangen genommen wird. Und dann sagt der gleiche Typ, Blödsinn, Ferien, da denke ich viel mehr nach. Schlechte Zeit, die schlechteste. Beim Arbeiten denke ich weniger dran. Oder jemand, der dann einen Garten hat und nur im Garten arbeitet, sagt, das ist Erlösung auf der Erde, Himmel auf der Erde. Hat er eine Krise, die nimmt sein Gefühl, seine Emotionen, sein ganzes Leben gefangen und dann klagt er, blöd der Garten, da muss ich mich immer bücken. gehe gar nicht mehr gern hin. Oder ich kenne jemanden, der hat so gerne Cremeschnitten. Kennt ihr das? Weißt du, die wirklich die guten. Da freut er sich riesig drauf, schon auf den Dessert. Hat er eine Krise, weißt du, was er sagt? Die machen mich nur dick. Also versteht ihr, das ist so eine gute, der David sagt, meine Seele ist dann wie eingesperrt von der Krise, oder? Und nachher, wenn wir dann anschauen, die 6 Punkte, wir lesen sie noch kurz durch. Oder er sagt, horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Der betet, er sagt, höre hin, Herr. Weil er in der Krise, wenn er so sehr schwach ist, denkt er, der hört ja gar nicht mehr. Aber er sagt, horche, höre auf mein Schreien. Er rette mich, er kann beten, er rette mich von meinen Feinden. Und dann führe heraus aus dem Gefängnis meine Seele, oder? Schon das Positive, nimm die Seele heraus. Warum? Er könnte doch nachher sagen, führe mich heraus. Ja, dass es mir ein bisschen besser geht. Dass ich nicht mehr so sehr schwach bin. Oder? Ja, logisch. Oder irgendetwas, dass ich wieder Cremeschnitten essen kann. Er sagt, führe mich heraus, führe meine Seele heraus, damit ich deinen Namen preise. Schon interessant. Also, dass es nicht nur die Behebung der Krise ist, sondern damit ich deinen Namen preise. Und die Gerechten werden mich umringen. Also da kommen alle Freunde wieder, die Gerechten. Die werden mich umringen. Vorher war er doch so allein. Weil du mir wohlgetan hast. Versteht ihr? Wo war denn da die Krise? Also versteht ihr, das ist so dieser Gegensatz. Dass er dann sagt, führe mich heraus. Also ich sage euch, das mache ich jetzt auch. Dass ich nicht nur sage, Herr, behebe die Krise. Führe mich heraus aus dem Gefängnis, meine Seele, sondern dass ich deinen Namen preisen kann. Das ist viel mehr. Und dass die Freunde kommen und dass sie sehen, hey, da hat dir Gott wohlgetan. Merkt ihr? Völliger Krisentext, aber man sieht so die Hilfe Gottes. Gut, wir müssen abkürzen, gell? Also ich sage einfach noch die nächsten Punkte. Gehe nicht ins Gericht mit mir, das liest Annelies durch. Das ist auch ein Bereich, der kommt immer hoch bei Gläubigen, dass sie sagen, die Krise ist eine Strafe Gottes. Dabei müssen wir sagen, Krise ist Prüfung. Du lernst, dabei ist Ausbildungszeit, dass du nachher eine Prüfung ablegen kannst. Und überleg dir mal, eine Prüfung, die du bestanden hast, da hast du immer Freude. Aber wir müssen das ganz klar unterscheiden. Krise ist normal, da klagen wir uns an, sagen wir, was habe ich falsch gemacht. Aber das, und dann denken wir, Gott straft mich, oder? Aber das stimmt nicht. Krise ist Prüfung, da lernst du, klar, die Lernzeit ist manchmal schwierig, oder? Aber nachher die Prüfung, die du bestanden hast, immer ein Sieg vom Herrn. Aber Annelies kann diese 2 Verse noch lesen.
Psalm 143, 1 und 2, ein Psalm von David. Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen, erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht.
Ist doch wunderbar, die erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit, dass er das immer sieht. Wunderbar, oder? Gut, wir gehen gleich zum nächsten Abschnitt.
Der Feind verfolgt meine Seele, mein Geist ist ermattet. Psalm 143, 3, 4.
Ja, lese ich es.
Frage. Ist das nicht übertrieben, was David sagt? Erlebt ein Jünger Jesu solche Zustände oder Krisen? Denn der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternissen gleich den Toten der Urzeit. Mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern.
Ist doch auch typisch, Krise, der Feind verfolgt meine Seele. Also dass das Leben, das Seelische, das Leben wie immer bedroht ist. Das ist Realität, das stimmt. Und tritt zu Boden mein Leben, das erlebt manchmal in schweren Krisen, denkst du, ja, wo ist mein Leben? Tritt zu Boden. Ließ mich wohnen in Finsternissen, gleich der Toten der Urzeit. Was ich da jetzt ein Zeugnis noch erzählen möchte, wenn es dann da heißt, mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Gibt es denn sowas, oder? Erstarrt, also gelähmt, blockiert. Und wieder mein Geist ist ermattet, da geht es um Glaubensdinge. Und ich wohne in Finnland, ja, das habe ich wirklich gerade wegen meiner Augenkrankheit auch erlebt. Und wo ich eigentlich sagen müsste, totaler Absturz im Glauben. Und das war schon, bevor wir hier in Uster waren, am alten Ort, da habe ich die Karfreitagsgottesdienst gehabt, über das Thema, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und die Erlösung Jesu, die geht ja eigentlich in alle Ebenen. Jesus hat wirklich alles getragen. Alle Krisen. Und Jesus sagt sogar, was mir besonders immer gefällt, das steht in Matthäus 27, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus hat das erlebt, diese Verlassenheit und dann auch das Warum. Keine Antwort. Warum? Du hast mich verlassen. Und Jesus hat das getragen am Kreuz. Ist auferstanden, er hat da den Sieg errungen. Und dann nach dem Gottesdienst kam eine Besucherin zu mir und hat mir gesagt, super, hast du es gut gesagt, was Jesus alles vollbracht hat. Hat mir wirklich gratuliert. Und dann hat sie mich aber gefragt, glaubst du das auch für dich und deine Sehbehinderung, dass Jesus dich heilen kann? Und dann hat sie mir gesagt, das musst du jetzt nicht als Prediger mir die Antwort geben, nicht als Theologe, gell? Sondern was in deinem Herzen ist, in deinem Innersten. Und da muss ich zuerst sagen, oh, da muss ich das Mikrofon zuerst abstellen, ne? Dass niemand das hört. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, das gilt nicht für mich, was ich heute gepredigt habe. Ich bin allein. Ich bin verlassen. Jesus hat mich vergessen. Der will ja meine Heilung gar nicht. Tief drin. Und klar, du kannst jetzt sagen, es war so eine giftige, tiefe Wurzel drin, aber die habe ich echt gemerkt, oder? Und nachher, die äußeren Merkmale habe ich dann auch gemerkt, oder? Dass ich dann eigentlich sagen musste, ich habe doch gar nicht gebetet um meine Heilung. Du sagst, was spinnst du eigentlich? Nein, gab es nicht. Jahrelang. Und wenn mich noch jemand gefragt hat, soll ich um die Heilung deiner Augen beten? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Nein, das musst du nicht. Merkt ihr, das totaler Absturz, totaler Unglaube. Und klar, du kannst jetzt sagen, das sind die Lasten des Weges. Wenn du so eine zunehmende Erblindung hast, dann kannst du immer weniger. Du merkst immer wieder, wie du einfach nichts mehr kannst, weniger kannst. Die Lasten des Weges, die dann Enttäuschung bringen oder auch wirklich Verlassenheit. Du bist allein. Und innerlich kann man doch das in der Seele tragen, auch wenn man äußerlich die schönsten Predigten hält. Das geht. Und bei mir war es noch so, wir waren eher in einer Richtung drin, in der Lehre der Dispensationstheologie. Das ist eine Theologie, wo man sagt, die Wunder Jesu hören auf nach der Apostelgeschichte. Und die kommen erst wieder, wenn Jesus wiederkommt. Und dazwischen ist einfach so ein Zustand, wo das nicht vorkommt. Und das sind, da bist du dann so geprägt, dass du sagst, im Glauben musst du halt selber kämpfen. Du musst es selber tragen. Extrem kämpfen. Aber man muss eben auch sagen, wenn man so kämpft, dass dann die starken Kämpfer oft auch die sind, die am meisten verdrängen. Versteht ihr? Deckel drauf. So ist ein Christ nicht, dass er jammert oder wenn er so eine schlimme Sache hat. Kämpfen, überwinden, gleich verdrängen. Abstellen, richtig nach innen abstellen. Aber das Tragische ist eben, dass ich dann das Teuflische gar nicht mehr erkenne. Sachen, wo mich der Teufel zerstört. Und ich sage euch ganz klar, was ich damals geglaubt habe, auch Jesu Wort gar nicht mehr annehmen konnte. Das war ein voller Strick vom Satan. Und natürlich verdeckt, verdrängt, bittere Wurzel, giftige Wurzel, das gehört zum Leben, eine Wurzel, oder? Aber vergraben. Und das ist absolut tragisch. Später, ich habe das natürlich aufgearbeitet und dieser Bekannten gesagt, du bist super. Und versteht ihr, dass da braucht es dann eine sehr große Überführung. Ich sage heute, wenn du solche bitteren Wurzeln hast, wo du einfach draufstehst und nicht zulassen willst, dass Jesus da etwas tun kann, und das ist auch begründet irgendwo, vom Leben her, oder? Aber dort hat doch der Teufel einen Strick. Der zieht, der nutzt das aus. Und ich bin so froh, weißt du, da gehört das auch dazu, dass der Heilige Geist überführt. Aber wisst ihr was? Man muss sehr, sehr, sehr ehrlich werden. Versteht ihr? Aber dass man diese Festlegung, diese Lebenslügen, diese Muster wirklich erkennt und Buße tut und das Zeug ablegt. Aber jetzt schauen wir den Psalm 143 einfach noch durch, dass er die positiven Dinge sieht, was da geschieht. Ohne große Kommentare. Alles kannst du das lesen, die nächsten Verse.
Ich gedenke, überlege, sinne nach, schmachte nach dir. Psalm 143, 5-7. Krisen können zu einem starken Suchen nach dem Herrn führen. Ich gedenke der Tage der Vorzeit, überlege all dein Tun. Ich sinne nach über das Werk deiner Hände. Zu dir breite ich meine Hände aus. Gleich einem lechzenden Land schmachtet meine Seele nach dir. Schnell, erhöre mich, Herr, es verschmachtet mein Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst bin ich denen gleich, die zur Grube hinabfahren.
Ist doch interessant, dass so ein starkes Suchen kommt, eine so total klare Ausrichtung auf den Herrn. Oder wo merkst du, Gott und sein Wirken steht plötzlich im Zentrum. Oder ich gedenke der Tage der Vorzeit. Überlege all was? Meine Krise. Nein, überlege all dein Tun. Ich sinne nach über meine Krise. Nein, ich sinne nach über das Werk deiner Hände. Und steht mal, zu dir breite ich meine Hände aus, da suchst du wirklich den Herrn. Und gleich einem lechzenden Land schmachtet meine Seele. Also das ist das Sehnen der Seele, aber jetzt haben wir vorher gelesen, die war ja im Gefängnis. Jetzt schmachtet die Seele nach dem Herrn, oder? Schnell, erhöre mich. Es verschmachtet mein Geist, das ist auch ein Sehnen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Ja, sonst bin ich in denen gleich, die zur Grube hinabfahren. Und das geht gleich weiter aus diesem Sehnen heraus, wenn wir den nächsten Abschnitt lesen. Da kommt so eine starke, ein Wendepunkt, sage ich, oder so eine Entschiedenheit, dass er sagt, ich will total den Weg mit dem Herrn gehen.
Tue mir kund den Weg, den ich gehen soll. Psalm 143, 8 und 9. Krisen führen zur klaren Hingabe und Entschiedenheit für den Herrn. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, vor meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht.
Genau, wir merken hier auch, lass mich am Morgen hören deine Gnade, das macht ihr das, morgen. Lass mich hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Und tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Oder so der Kernvers, das jetzt plötzlich sagt, deinen Weg will ich gehen. Und dann sagt er wieder, zu dir erhebe ich meine Seele. Ist doch interessant, dass du sogar, wir haben ja gesehen, die Krise nimmt die Seele gefangen, aber jetzt sagt er, zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Also schon krass, diese Umstellung. Gut, ich könnte euch da ein Zeugnis erzählen, aber wir sind bloß vor der Zeit, oder? Oder ich erzähle, mögt ihr noch hören ein Zeugnis zu diesem Punkt? Also vor allem diese beiden Seiten, wenn man dann Krisen hat, ich meine, ich habe alles erlebt, auch die Gefangenschaft der Seele. Und ich muss vielleicht da kurz etwas sagen, mit 19 haben sie ja bei mir so eine Diagnose gestellt. Ich musste mich beim Militär melden und ich habe nachts nicht mehr alles gesehen. Und da musste ich in x verschiedene Untersuchungen bis ins Uniklinik Zürich und dort haben sie mir ein Zeugnis ausgestellt mit einem lateinischen Begriff, aber gar nichts gesagt. Sie haben einfach gesagt, sie sehen ein bisschen schlechter und wir können für sie rein nichts tun. Medizinisch keine Hilfe. Und Militär, untauglich. Keine Diskussion. Und ich habe ja noch gut gesehen eigentlich, oder? Ich war sogar im Jungschützenkurs und da habe ich das Scharfschützenabzeichen gemacht. War besser als mein Schützenleiter. Da sage ich, ja, ich konnte doch noch gut sehen. Und 10 Jahre später, mit 29, hatten wir unser erstes Kind, 15 Monate, waren wir in der Westschweiz im Urlaub und haben Bekannte besucht und die haben um meine Diagnose gewusst. Und die haben mir einen Prospekt gegeben von der Selbsthilfeorganisation, die meine Krankheit beschreiben. Und dort habe ich dann zum ersten Mal gelesen, ja, das ist ja eine Erblindung. Du kannst in 2 Jahren blind sein oder es kann bis Ende des Lebens noch ein Sehres bleiben. Dann haben die geschrieben, sie können nie mit ihren Kindern Fußball spielen, nicht Tischtennis. Wisst ihr, wenn man Röhrenblick hat, dann geht das nicht mehr. Dann haben sie geschrieben, ja, es gibt Existenzprobleme, Beruf aufgeben, neue Berufssicht, du musst dann schauen, wie du dein Geld wieder verdienst. Existenzängste, haben die geschrieben. Und ich lese das, ich weiß noch im Urlaub, merkt ihr, volle Krise. Schon in den Ferien. Ich hätte ja sagen können, ja, ist ja nur ein Flyer, oder? Stimmt ja gar nicht. Aber das hat eben doch gestimmt. 15 Jahre später war es halt genauso. Ich musste meine Tätigkeit aufgeben, weil ich wirklich zu wenig gesehen habe. Und nachher musst du dann in eine Berufsberatung, oder? Nicht wie bei 15, wo du auch nach deinen Fähigkeiten suchst und was mache ich gerne, sondern vor der Einschulung machst du eine Berufsberatung, wo man dann von der Diagnose ausgeht, von der Krankheitsdiagnose. Und die hat geheißen, in 2 Jahren blind. Was kannst du dann noch tun von dem, was du jetzt tust? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir wären ab morgen blind, was könnt ihr dann noch tun? Und dann denkt man von da aus, was musst du lernen, um erwerbstätig zu bleiben? Und ich sage euch, ich hatte 5 Monate lang Riesenkrise. Voll Seele im Gefängnis. Und weil ich habe als Halbzeitprediger gearbeitet, das nützt nichts, du machst die Krise durch. Und dann denke ich immer, und dann merkt man so, wie das einschränkt, wie das total das Leben verändert. Es ist immer da. Zwar ist ja nur ein Prospekt, ein Gedanke, klar ist meine Zukunft, meine Krankheit, die habe ich schon immer mehr gemerkt, immer weniger gesehen. Aber das wirkt schon so, Seele im Gefängnis. 5 Monate, voll, depressiv. Also ich habe es natürlich nicht gezeigt, man kann sie auch irgendwie verstecken, versteht ihr? Kann man sehr gut. Aber innerlich wirklich schwierig, ganz schwierig. Aber das Interessante ist, dass man da, ich habe dann begonnen zu suchen, Herr, was sagst denn du dazu? Und es ist doch interessant, wie dann der Heilige Geist kommt und dann macht man das, wie wir es vorher gesehen haben. Was sind denn deine Werke? Was tust du dann? Dass man wirklich sucht, nach dem Herrn sucht, und das ist wunderbar. Darum sage ich, jede Krise führt auch dazu, dass du neu suchen kannst beim Herrn, was du vielleicht sonst gar nie tun würdest. Und das führte dann zu, nach 5 Monaten habe ich einen Entscheid getroffen. Wirklich, das führt dann zu diesem Punkt, du tu mir den Weg kund, den ich gehen soll. Zeig mir den Weg. Und ich war damals, arbeiteten wir in einem christlichen Haus, also Ferienhaus, und da hatten wir Parkanlagen, oder? Und am Samstag war ich ja der Chef vom technischen Dienst, und weil ich gern Straßen wische, vom Kind auf, habe ich immer diese Wege dann, diese Parkwege mit dem Besen, also wischen müssen, versteht ihr? Also Straßenkehrung. Und dort oben denke ich dann dran, am Morgen früh um 7, leck mir, wenn ich jetzt blind werde in 2 Monaten, in 2 Jahren, dann kann ich ja gar nicht mal mehr Straßen kehren. Versteht ihr? Riesenschock. Und noch, aber da oben habe ich so ganz klar die Entscheidung getroffen. Jetzt erst recht lebe ich für Jesus. Allein nur für ihn. Und wenn ich in 2 Jahren keine Straßen mehr wischen kann, erst recht gebe ich mich dir hin. Mit meiner Sehbehinderung. Ich habe, weißt du, total klare Entscheidung. Und ich habe mir nachher überlegt, hätte ich diese Entscheidung so gemacht? Wenn ich nicht die Krise gehabt hätte, ich wüsste nicht. Wenn ich nachher mein Leben anschaue, immer durch solche Krisen, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn ich bei Jesus bleibe und nicht abstürze, dann muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich oft die größten Glaubensschritte tun können, die entschiedensten Schritte tun. Und klar, es ist natürlich absolute Notlage, du bist irgendwie gedrückt, du musst. Aber warum dann diese guten Schritte? Und ich bis dorthin in geschäftliche Dinge, Unternehmensdinge, Ausgangspunkt der Glaube, diese Entschiedenheit, und man kann Schritte tun. Und das ist der Segen vom Herrn. Versteht ihr? Wir müssen diese Krisen komplett anders anschauen. Klar, ist Gratwanderung, gell? Man kann völlig abstürzen. Aber ich kann auch auf die Spitze gehen, oder? Das ist schon eine Gratwanderung. Aber ich habe es mehr so erlebt. Wir lesen jetzt noch die letzten Verse. Schaut mal dahin, wie das zum Ausdruck kommt. Die Verbindung zum Herrn. Wie er Schritte tut, oder? Wie am Schluss betet er sogar, vertilge ein alle meine Feinde, oder? Räume das Zeug weg. Meine Krankheit. Schon wunderbar, die Verse, wo man dann merkt, der macht noch Schritte, Entscheidung führen zu Schritten. Und da fragst du dich, kommt jetzt da etwas von der Krise? Anders kannst du
Du bist mein Gott, belebe mich. Psalm 123, 10 bis 12. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Um deines Namens willen, Herr, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. In deiner Gnade vertilge meine Feinde und alle Bedränger meiner Seele lass umkommen, denn ich bin dein Knecht.
Ja, ist doch schön, alle meine Bedränger meiner Seele lass umkommen. In deiner Gnade vertilge meine Feinde. Ist doch super. Es geht da nicht um Menschen. Wie bei David oder so, da waren es Kriegsleute. Aber meine Feinde sind jetzt die Krankheitsnöte, die Ursachen, all das Zeug, das Innere. Und meine Seele aus der Bedrängnis führen oder führe mich auf ebener Bahn mit, nach deinem Geist. Lauter ganz klare, wunderbare Verse. Und ich sage euch, wie ich solche Krisenpsalmen in letzter Zeit anwende. Wisst ihr für was? Ich bete die durch. Lese die nicht jetzt so, wie es David erlebt habe, sondern ich nehme die für meine Krisen und dann lese ich die durch und mache sie gleich zum persönlichen Gebet. Und am Schluss belebt das irgendwie der Heilige Geist und dann siehst du so die positiven Dinge, wie der Herr wirkt. Versteht mir, und mir ist es ein Anliegen. Wir sind in einer Zeit, wo wir nicht mehr nur so auf der rosaroten Wolke sitzen können und schweben und es uns einfach gut geht. Sondern es können andere Seiten hinzukommen. Gut, wir sagen jetzt, wir haben keine Verfolgung äußere, wegen Glauben sind wir nicht bedroht. Aber Krisen gehen ja in diese Richtung, wo wir das üben können. Und darum schaut unbedingt drauf, wenn ihr solche Krisen habt, dass ihr so den Herrn erlebt, wie wir es da gelesen haben. Das ist auch eine Realität. Amen. Wir wollen uns erheben zum Schlussgebet. Wenn das geht, wer kann. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns trägst, dass du uns führst und dass du auch alle unsere Krisen hast du am Kreuz schon getragen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns da auch hilfst, dass du uns da weiterführst, jeden Einzelnen von uns, dass wir die Krisen erkennen und dass wir auch das erleben, dass du uns so zurüsten möchtest, dass wir ganz nah zu dir kommen dürfen mit all unseren Schwachheiten. Wir dürfen so ehrlich sein. Ich danke dir, Herr, dass du das auch bei jedem, bei uns so zeigst. Und Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist auch uns überführst, wo wir so in bitteren Wurzeln stecken, wo der Satan uns immer angreifen kann, zerstören kann, wo er offene Türen hat, wo wir deine Erlösung gar nicht erleben. Und Herr, wir tun auch Buße. Dort, wo wir selber alles zudecken, wo wir dem Feind Raum geben, ohne es bewusst zu sein, Herr, überführe uns, denn wir wollen Jünger Jesu sein, die nicht bittere Wurzeln mit sich herumschleppen und Zerstörung an sich haben und irgendwo deine Herrlichkeit nicht erleben. Ich danke dir, dass du auch da treu bist, dass du uns auch in Krisen eben nicht strafst und Gericht hältst, sondern dass du sagst, hey, schau doch hin, ich hab's getragen. Auch dort, wo ich vielleicht sage, warum, ich habe nie eine Antwort gehabt, da hast du auch eine Antwort, auch wenn ich sie gar nicht weiß. Herr, ich danke dir, dass du so wunderbar bist und dass du uns weiterführst und zurüstest. Danke dir von ganzem Herzen und begleite uns so auch in diese kommende Woche, in diesen Tag. Herr, wir bitten dich um deinen Segen, dass du uns schützest mit deinem kostbaren Blut, dass du uns auch mit Kraft ausrüstest. Und wenn es dran ist, dass wir auch so bittere Wurzeln erkennen und auflösen, Herr, das ist so eine Freiheit, wenn das geschieht bei uns. Und mach das auch so bei uns in der nächsten Woche, wenn es einfach Zeit ist, dass du uns überführst, dass du uns freisetzt, auch in solchen alten Dingen. Ich danke dir für deinen wunderbaren Segen. Ich preise dich, Jesus, dass du deine Herrlichkeit, deine himmlische Herrlichkeit uns erleben lässest. Und wir sind versetzt an himmlische Orte. Das ist uns auch verheißen. Und ich danke dir, dass wir das auch in der nächsten Woche erleben dürfen. Amen.